Liebe Gemeinde Grevenbroich, ich bin recht dankbar, dass wir wieder zusammen sind und dass wir unter dem Einfluss des Wortes Gottes stehen können. Es ist wunderbar, die Hilfe und die Liebe Gottes zu erfahren. Und ich darf euch sagen, vor ein paar Wochen sah die Welt ganz anders aus für mich. Hatte ich große Probleme mit dem Atmen in der Brust und im Rücken. Und ja, wir haben dann überlegt, was machen wir? Und dann haben viele, wie wir das wissen, wenn sowas ist in der Brust, man soll sofort dann handeln. Und wir haben den Rettungswagen angerufen und ich bin dann ins Krankenhaus gekommen. Sofort untersucht worden, es ist also nichts mit dem Herzen, kein Herzinfarkt oder so etwas. Aber es nahm seinen Verlauf, ich mache das kurz. Ich bin dann in den nächsten Tagen untersucht worden. Das Herz ist untersucht worden. Katheteruntersuchung. Mit all dem, wie das so abläuft, mit allen Variationen. Und bei dieser Gelegenheit, wenn eine Katheteruntersuchung gemacht wird, dann haben sie noch den Stents gesetzt. Aus Sicherheitsgründen. Aber er kam schon, und zwar ist es diesmal nicht durch die Leiste, das darf ich euch sagen, und zwar durch den Arm hier reingesetzt worden und hier oben dann hinein. Ich merkte, Probleme waren hier und es tat weh. Dann haben sie einen kleinen Stent gesetzt, beziehungsweise einen kleinen Katheter genommen, da reinzukommen. Dann kam ich im Ruheraum und plötzlich schwoll der Arm an. Es wurde immer dicker. Der wurde immer dicker. Immer dicker. Und der Arzt guckte mich an. Haben Sie noch Probleme mit den Fingern? Ist alles noch in Ordnung? Ich wusste nicht, was los ist. Ja, eben, der Arm lief voll. Bis hier oben alles dick. Bis hier oben hin. Später wurde alles tief schwarz. Ich konnte ihn kaum noch bewegen. Und dann sagte er, wir können nichts mehr machen heute Abend. Sie müssen verlegt werden. Sie müssen zu einem Gefäßchirurgen. Bin dann in ein anderes Krankenhaus gekommen, Elisabeth Krankenhaus, da sind Gefäßchirurgen. Die haben sich das angeguckt. Ja, schneiden geht schnell. Aber dann, haben wieder einen Katheter gesetzt, und zwar von dieser Seite, von der Leiste und dann in den Arm hinein. Und dann habe ich dann gesehen, und sie haben dann gesehen, es ist alles okay, es läuft kein Blut mehr raus. Ich habe Kontrastmittel bekommen und dann, ihr Lieben, darf ich euch sagen, ich habe gedacht, ich muss sterben. Der Kreislauf ist zusammengebrochen und ja, aber Gott hat geholfen. Ich stehe wieder hier und ich darf euch sagen, der Arm, ich konnte nichts mehr machen. Ich musste links essen. Es lief alles ganz anders ab. Und da habe ich gedacht, was wird mit deinem Arm? Wenn ihr den Arm jetzt sehen würdet, ist alles wieder normal. Es ist alles wieder schön. Gott hat uns wunderbar gemacht. Ganz herrlich. Er steht zu uns. Zu uns allen. Er liebt uns über alles. Wirklich. Und ich habe mir innerlich gesagt, du wirst willst für Jesus da sein, du willst es den anderen helfen und davon berichten. Und das sollten wir tun. Und ich hatte Sorge, wie wird es weitergehen. Aber ich stehe heute hier und das tue ich gerne zu Ehre Gottes, zu Ehre Jesu. Denn er hilft und er stärkt uns alle. Und rechnet damit, glaubt es, er ist wirklich da. Aber es gibt auch Probleme, ihr Lieben, das sollten wir wissen. Und das müssen wir wissen und damit auch rechnen. Und wie gehen wir damit um? Und wir werden heute Morgen etwas entdecken und sehen. Und das ist Jesu Leben. Es ist das Zentrale in unserem Leben, ihr Lieben. Es ist der Hauptpunkt des ganzen Universums, wo alles stand und fallen konnte. Was könnte das sein? Womit steht und fällt alles? Vorbild. Ganz einfach. Jesus hat Ja gesagt zum Vater. Ich nehme den Kelch auf mir. Ich werde ihn trinken. Ich halte durch. Um unserer Willen. Er hat Ja gesagt am Kreuz. Und er ist auferstanden. Und darüber werden wir uns heute Morgen Gedanken machen. Es ist wunderbar, dass wir solch einen Gott haben. Aber Gott hat sein Volk vorbereitet, ihr Lieben. Und es ist für uns ganz entscheidend wichtig, dass wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen, was er auch für unsere Zeit jetzt gesagt hat. Dass wir aufmerksam sind, dass wir für uns Antworten haben, aber nicht nur für uns, sondern auch Antworten haben für andere Menschen, die uns bitter nötig gebrauchen. Wir haben dieses wertvolle Wort in Jesaja 60. Dort heißt es durch den Propheten Jesaja: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, und das sagt er auch im Voraus schon, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Gott hat sein Volk geliebt und hat es im Voraus gesagt. Und es heißt jetzt in 59, Vers 20, aber für Zion wird er als Erlöser kommen und für die, die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Jesus Christus war vorhergesagt. Ihr Lieben, wie hat das Volk Israel sich darauf vorbereitet? Gerade waren die Tage der Besinnung, und zwar Weihnachten. Es wurde vieles gemacht in den Kirchen und überall wurde viel gesprochen davon, wie Jesus praktisch geboren ist. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. Er lag in einer Futterkrippe. Muss man sich mal vorstellen. Der Heiland der Welt. Und später musste Maria fliehen. Vor Hass dieses Königs. Alles ganz niedrig. Und das ist der Sohn Gottes. Ist das Gottes Handeln? Ja, es ist Gottes Handeln. Wir wollen uns heute Morgen damit beschäftigen, was ich gesagt habe. Ihr Lieben, wer kann uns am besten etwas erzählen im Leben, wenn er was erfahren hat? Was er selbst erfahren hat, das kann man am besten berichten, ne? Weil wir das ja dann richtig erlebt haben. Und wer kann uns über das, was Jesus erlitten hat, am besten berichten? Natürlich seine Jünger, ist ja klar. Sie waren bei ihm. Und wir nehmen den Johannes. Wir nehmen Johannes. Und diesen Johannes, der der Lieblingsjünger Jesu war, der ist es, der uns heute Morgen etliches zu sagen hat und berichten würde. Es wäre interessant, wenn er hier vorne stehen würde. Ihr Lieben, was meint ihr wohl, wie er das sagen würde? Oftmals ist es nicht nur so, dass wir aus dem Wissen heraus etwas sagen, sondern das, was wir erlebt haben, liebe Schwester, was du auch erlebt hast, hier zu Hause, ja, wir sind davon betroffen. Und das formt unser Wissen, das Überbringen. Es wird lebendig. Und es heißt hier jetzt, wenn wir das jetzt lesen, im ersten Johannesbrief haben wir wichtige Worte, ja, die uns vieles sagen. Der erste Johannesbrief, wir schlagen es einmal auf. Erster Johannes 1. Ja, Johannes sendet seine Briefe weiter ins Land und schreibt als Grundlage, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Wunderbar, was hier geschrieben steht. Es gefällt mir immer wieder. Er sagt, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betrachtet haben, mit unseren Händen betastet haben, ihr Lieben. Ich, Johannes, habe das erlebt. Mit Jesus. Es ist nicht Theorie, sondern es ist die Wirklichkeit. Und das ist es, was uns hier durch diesen vertrauten Jünger gesagt worden ist. Und dieses gilt uns allen. Ihr Lieben, noch etwas. Gott hat dieses für uns festgehalten. Er hat es uns geschrieben. Dieses Wort haben wir fest. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ist das jetzt Wissen? Oder nehmen wir das jetzt an? Wie ernst nehmen wir Gottes Wort? Wir werden anhand dieser Stunde etwas erfahren, wo wir hinkommen können, wie schwer es manchmal ist zu glauben, wie tief manches in uns steckt, was ein Hemmnis ist, Gottes Wort wieder anzunehmen, wieder Vertrauen zu ihm zu haben. Wir werden das gleich sehen. Wir beginnen mit dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums, Johannes 19. Ab Vers 30. 19:30. Und als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte sein Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachten dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß ihm ein Speer in die Seite und zugleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesagt hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr heute Morgen glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wäre. Ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Danach war Josef von Arimathea, der Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor dem Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der vor dem in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe etwa 100 Pfund. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Aber es war in einer Stätte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegen hatte. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war. Jesus ist tot. Der, der sie geführt und geleitet hat, der, durch den sie die Gegenwart erlebt haben, der, durch den sie bewahrt worden waren, der, durch den sie Kraft und Hoffnung bekommen haben, der, durch den sie Vergebung bekommen haben, der sie geliebt hat, dieser ihr Herr war tot. Ende. Schluss. Jesus war der Messias. Und plötzlich stand ihm alles vor Augen, ihr Lieben. Die ganzen Jahre, wo er immer der Sieghafte war, wo er für alle Lösungen ein und welche Probleme auch waren, immer Jesus hat die richtige Antwort gegeben. Das wollen wir mitnehmen. Er war immer in allen Situationen da. Immer. Und jetzt war für sie alles zu Ende. Wir können uns die Sache gar nicht richtig vorstellen, was dort passiert ist. Wir werden das gleich noch sehen. Ja, nun war Ruhetag. Es war Sabbat. Ja, und er ruhte und sie ruhten nach dem Gesetz. Aber, ihr Lieben, das Leben geht ja weiter. Ja, es kam der nächste Tag. Wie in unserem Leben. Es kam der nächste Tag. Und sie haben die Nacht, ja, sie haben geschlafen. Haben sie überhaupt geschlafen? Konnten sie schlafen? Was haben sie erlebt? Ihr Herr war nicht mehr da. Wie geht es jetzt weiter? Was muss jetzt kommen? Sie hatten ja alles auf Jesus gesetzt. Ihre ganze Hoffnung. Alles hing an Jesus. Es ist wichtig, dass wir das sehen und erkennen, wie es damals war. Ja, Gott hatte immer wieder eine Lösung. Und sie waren noch in diesen ganzen Gedanken vertraut und es war ja der nächste Tag, also nach dem Sabbat. Es war also gewissermaßen der erste Tag der Woche. Und was ist passiert, ihr Lieben? Am ersten Tag der Woche 20 kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus, zu dem Jünger, den sie lieb hatte, und spricht zu ihm: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kam auch zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zu dem Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen. Jetzt wird es noch schlimmer. Er ist tot. Er ist nicht mehr da. Was nun? Ihr Lieben, der, sie wollten ihn doch sehen. Er ist nicht mehr da. Was lässt Gott alles zu? Was müssen sie durchmachen? Aber das Schweigtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, war nicht mehr bei den Leinentüchern, sondern neben, zusammengewickelt an einem anderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war. Es wird wohl Johannes gewesen sein. Und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstanden war. Ihr Lieben, wir müssten jetzt Bibelschule machen. Was hatte Jesus seinen Jüngern gesagt? Was würde kommen? Was würde geschehen? Er hat alles vorausgesagt. Alles. Sie verstanden die Schrift nicht. Da gingen die Jünger wieder heim. Jetzt ist alles vorbei. Tot und nicht mehr da. Ihr Herr und Meister. Wir überspringen die wertvolle Begebenheit von Maria, von Magdala und wie sie schon am Grab war. Und wie sie ihm begegnet ist. Und wir machen sofort einen Sprung und kommen jetzt zum 19. Vers. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Tot war er, nicht mehr da. Er war weg. Die Jünger, man kann es verstehen. Es war jemand da, es waren viele da, die haben sich gefreut. Dieser Jesus, der kommt für uns nicht mehr in Frage. Und das war das Volk Israel, ihr Lieben. Das war sein Volk. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Israel, sein Volk, hat ihn ans Kreuz gebracht. Ausführen mussten es die Römer, aber dieser Pilatus hatte Probleme mit diesem, er hat keine Schuld. Aber wir werden dich schon kriegen, wenn du das nicht machst. Ja, was dann? Sie haben ihn unter Druck gesetzt. Und dieses Volk hat ihn ans Kreuz gebracht. Schrecklich. Wozu ist der Mensch fähig? Wozu sind wir fähig? Jetzt ist es der nächste Tag, ihr Lieben. Es ist Sonntag, beziehungsweise der erste Tag der Woche. Und wie heißt es so schön? Sie waren zusammen. Und es war ja noch ein Problem. Jetzt haben sie den schon tot gemacht. Und das nächste sind wir. Sie waren doch gegen die Jünger. Es waren doch seine Jünger. Und sie hatten Angst. Abgeschlossen. Alles verriegelt. Keine Chance. Sie wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Und aus Furcht vor den Juden, wie gesagt, trat er mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Unheimlich. Dieser Jesus ist da, obgleich die Türen abgeschlossen sind. Da kann doch keiner rein. Er ist aber doch da. Wie hat er das denn gemacht? Wie geht das? Und jetzt fängt es an, ihr Lieben. Gegenwart Gottes. Gegenwart Jesu, ihr Lieben, in unserem Leben auch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände, seine Füße. Ich bin es wirklich. Ich bin der Auferstandene. Ich lebe. Ich bin nicht tot. Wunderbar. Er ist nicht tot. Er lebt. Welch eine Freude. Er zeigt ihnen alles. Und was passiert? die Angst hatten, die Probleme hatten, die Not hatten, die getrauert haben. Was steht da jetzt geschrieben? Lass uns das lesen. Und die Jünger waren froh, dass sie ihren Herrn sahen. Sehen wir in unserem Leben das Wirken Jesu, seine Gegenwart? Liebe Schwester, lieber Bruder, lieber Freund der Gemeinde, wo sehen wir die Gegenwart? Wirklich, das ist keine Theorie. Er ist wirklich da. Wo hat er denn die Chance? Wo siehst du das? Oder sind die Probleme des Lebens so stark, dass er nicht mehr wirken, dass wir es nicht mehr merken? Ach, es ist großartig. Da sprach er, Jesus, abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Es ist gewaltig, was hier geschrieben steht, in dieser Trauer, in diesem, ja, was sie erlebt haben. Es ist so gewaltig, so groß. Es ist das, was er uns auch sagt, wo wir drin stecken. Normalerweise müssten wir Sabbatschule machen und das noch viel tiefer besprechen, wo ihr auch denn was sagen könntet. Aber hier wollen wir weitermachen. Friede sei mit euch. Hab keine Angst. Ich bin da. Und jetzt sagt er etwas, ihr Lieben, was ganz entscheidend ist. Mich wundert das, dass das hier geschieht und das hier geschrieben steht. Und dann sagt er, jetzt waren sie noch doch in Trauer. Sie waren so hin und her gerissen. Und in dieser Phase, in dieser Situation sagt er, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Unheimlich. Wo man ganz unten ist, da sagt er, ihr habt eine Aufgabe. Ich sende euch. Was bedeutet das? Ihr Lieben, was bedeutet das? Er nimmt sie heraus in diesem Ganzen, wo sie denken, wie sie denken, wie sie fühlen. Und er gibt ihnen sofort eine Aufgabe. Weg von dem Gedanken. Ich rechne mit euch. Ihr seid meine Kinder. Jawohl, so ist es. Das ist Jesus. Er vertraut in dieser Situation den Jüngern alles an. Ihr geht hinaus. Wunderbar. Das ist Jesus. Das ist der Auferstandene. Der lebt, auch heute. Ach, wunderbar. Und dann heißt es hier weiter, und als er gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Volle Kraft, volles Leben in dir und mir. Das will er dir schenken und uns auch und damals den Jüngern auch. Großartig, ihr Lieben. Denkt daran, das neue Jahr beginnt. Jawohl, 2017. Es beginnt, hast du gesagt. Jawohl. Er lebt. Er hat einen Auftrag für dich und mich. Er rechnet mit dir. Und wenn du Probleme hast, ich bin bei dir. Ach, wir können ganz sicher sein. Mach kommen, was er will. Er will uns segnen. Dann heißt es hier, welche ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und welche sie ihr behaltet, den sind sie behalten. Darüber wollen wir weiter nicht sprechen. Das ist ein extra Thema für sich. So, und jetzt kommt ein nächstes Thema, ihr Lieben. Und das hat es auch in sich. Dieser Johannes hat alles berichtet. Auch wie es menschlich abläuft. Und das gefällt mir am Wort Gottes. Das nächste ist der Thomas. Thomas, aber der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, jetzt in dieser Situation. Er war nicht dabei. Er war fertig. Er war am Ende. Sein Leben ist zusammengebrochen. Unheimlich. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Jesus lebt. Thomas, Jesus lebt. Er war jetzt da. Wunderbar. Den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in die Seite lege, dann kann ich es nicht glauben. Zwei Dinge kommen mir gleich zum Tragen, vielleicht noch mehr. Waren die anderen Jünger, die da waren, nicht glaubhaft? Waren die nicht glaubhaft? Die doch immer zusammen waren. Die haben das doch jetzt erzählt und erlebt. Und dieser Thomas glaubt es ihnen nicht. Ein starkes Stück. Es ist ein bekanntes Wort, du ungläubiger Thomas. Es ist ein Sprichwort geworden. Ihr Lieben, wie kann das sein? Wir haben heute Morgen in der Lektion noch darüber gesprochen. Wie kann es sein, dass Thomas so weit weg war und seinen Kollegen, die mit ihm waren, nicht mehr glaubt? Wie weit können wir kommen? Wie tief war es in ihm drin? Er war so erschüttert. Ihr Lieben, es gibt manchmal Situationen auch unter uns. Auch Schwestern und Brüder, ihr Lieben, wir können in Situationen kommen, wo wir ganz tief, ja, betroffen sind und manchmal weg sind. Es ist so. Und ich habe die Bitte, dass wir uns das jetzt zugestehen, dass gerade dann, den wir lieben und der nicht mehr da so das hat, dass wir diese Menschen tragen, dass wir sie versuchen zu verstehen. Und manchmal reichen noch nicht die Worte. Nein, ein Schweigen, ein Mitfühlen. Lass uns das lernen. Ja, das hat er nun gesagt. Da standen sie nun da. Die Jünger mussten damit fertig werden. Aber es musste doch jemand anders damit fertig werden. Es war Jesus, der ja alles wusste. Und es heißt dann, nach Tagen waren seine Jünger abermals drin und versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, wieder verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Immer wieder spielt der Friede eine wesentliche und wichtige Rolle. Und ich habe die letzten Zeit auch die Briefe des Paulus gelesen, und am Anfang spielt immer wieder der Friede und die Liebe eine ganz wichtige Rolle. Immer wieder in jedem Brief. Erstaunlich. Ihr Lieben, wie schnell geraten wir daraus, dass wir keinen Frieden haben und es uns quält und Probleme haben. Ja, und danach spricht er dann zum Thomas: Reiche deine Finger her. Siehe meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern Thomas, sei gläubig. Thomas! Und dafür sollten wir unseren Namen setzen. Alle, die wir hier heute Morgen sind. Er spricht uns heute Morgen an. Wer du auch bist, glaube mir. Ich bin da. Woher wusste denn Jesus, dass Thomas das gesagt hatte? Er war doch gar nicht dabei. Woher weiß Jesus das alles? Ihr Lieben, das bedeutet, ich bin bei euch alle Tage. Wie ihr lebt, wie es euch auch immer geht. Er weiß genau, was du denkst. Er weiß genau, was du sagst. Das steht hier geschrieben. Unheimlich, ihr Lieben, sind wir uns als seine Kinder dessen bewusst. Alles, was wir sagen, wie wir uns verhalten, Gott weiß es. Und jetzt müsst ihr doch verurteilt werden. Warum hast du nicht den Jüngern geglaubt? Warum glaubst du mir denn nicht? Was würde er gesagt haben? Ich war fertig, ich war am Ende. Ich konnte doch nicht mehr. Es war so schwer. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Alles da. Damit hat er alles gesagt. Alles. Du weißt alles. Du hast alles. Du bist alles. Herr, mein Gott, spricht Jesus zu ihm, weil du mich nun gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und auch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Damit du glaubst. Deshalb ist das geschehen. Dass Jesus Christus ist, der Sohn Gottes, dass er auferstanden ist. Ihr Lieben, damit endet diese Sache. Sie geht noch weiter. Sie ist weitergegangen. Und wir leben im Moment in der Gemeinde Mönchengladbach in einer Gruppe die Apostelgeschichte durch. Die Apostelgeschichte ist hier ist das Fundament für die Jünger, weil sie erlebt haben, Jesus ist gestorben und auferstanden. Und ich darf euch sagen, dass hier Dinge stehen, ich bin begeistert, ich bin erfüllt, wie Gott gelenkt und geleitet hat. Und die Gemeinde ist gewachsen. Sie wurde immer größer in einer Geschwindigkeit, ungeahnt. Durch die Gabe des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Und die Menschen kamen zu der Gemeinde. Sie haben die Kraft erlebt. Sie haben die Jünger erlebt. Wunderbar. Ach. Darf ich euch sagen, was ich gedacht habe? Ich wünsche mir, dass diese Räume zu klein werden. Viel größer müsst ihr die Räume haben, damit Menschen die Botschaft Jesu und den wiederkommenden Herrn erleben. Das wünsche ich mir. Und es sind Menschen da, wirklich. In der Apostelgeschichte, wir haben jetzt gerade den Cornelius, ihr Lieben, wie er geführt worden ist, wunderbar gelenkt worden ist. Ja, wie er was geträumt hat, wie er angesprochen worden ist. Er war ja ein Fremder, hatte eine große Aufgabe als Offizier. Und wie Petrus angesprochen worden ist und die zusammengeführt worden sind, ihr Lieben, was geschehen ist. Und wie Petrus überwunden werden musste, wie Gott es gemacht hat. Es ist großartig. Ihr Lieben, Gott hat Großes vor. Übergebt euch Jesus, dass wir es alle tun. dass wir erfüllt werden und dass es nicht nur so bleibt. Nein, seid nicht zufrieden, sondern Menschen warten und brauchen uns, bitter nötig, körperlich, seelisch. Eine Erfahrung zum Schluss. Ich war im Krankenhaus und wurde dann runtergefahren unten zur Katheteruntersuchung. Und dann ging ein junger Mann mit runter und hat uns geschoben. Ich war ja mit dem Bett. Und dann kamen wir ins Gespräch und er hieß Lukas. Wunderbar. Da waren zwei Lukas, beide auf der Station. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und er ganz vertraut. Und dann sagte er dann, wie lange sind Sie schon verheiratet? Ah, haben wir das gesagt? Über 40 Jahre? Ja, sagt er. Bei mir ist es ganz anders. Ich bin ein Kind, wo die Ehe zerstört worden ist. Aber ich habe Probleme. Ich habe Schuld, wo ich nicht mit fertig wäre. Gerne hätte ich mit ihm gesprochen, aber wir haben uns nie mehr gesehen. Aber ich werde pauken und gucken, wie ich noch wieder an ihn rankommen kann. Ihr Lieben, es sind Menschen da, die brauchen Hilfe. Deine und unsere. Ja, lasst uns das jetzt mitnehmen. Ganz wichtig, Jesus ist Sieger. Er ist der Auferstandene. Er wirkt vollmächtig. Und er wartet auf uns in diesem neuen Jahr. Füreinander, miteinander und für den Nächsten, der draußen ist. Gott segne uns. Amen. Amen.